wie wir ihn anbeten. Mit welchen Songs und mit welchen Liedern. Was denkt ihr? Ist der Herr so ein Worshipper mit E-Gitarre? Wenn ich dich sehe, denke ich gleich an den großen Gitarristen aus den Vereinigten Staaten, der leider kein Worshipper war, Jimi Hendrix. Ja, wusste aber, wie man Gitarre spielt. Was ist das? Was ist das Anbetung? Und ich frage mich noch mehr, hat Anbetung eigentlich was mit Musik zu tun? Hat das was mit Musik zu tun? Wir haben morgen Abend um 19 Uhr hier ein großes Meeting von allen Leuten, die im Technikbereich zuständig sind, die im Beamer-Bereich sind. Alle Musiker und alle Lobpreisleiter sind dazu eingeladen. Das ist ein wichtiges Thema für uns, Anbetung, weil diese Leute wollen uns helfen. Das sind unsere Entwicklungshelfer, dass wir in Anbetung hineinkommen. Und darum dachte ich heute, bevor dieses Treffen ist, mache ich diese Predigt, weil ich das für wichtig halte. Jeder hat eine andere Meinung. Und was ist das Richtige? Ist meine Meinung richtig? Ist deine Meinung richtig? Es gibt eine ganze Anbetungsbranche mit speziellen Künstlern, Verlegern. Es gibt Radiostationen und Fans. Man kann heute Anbetung an jeder Ecke hören, produzieren, aufnehmen, verpacken, vermarkten. Man kann sie überall kaufen. Man kann sie hören bei Apple, bei YouTube. Man kann das hören bei Spotify und was weiß ich. Es gibt eine komplette Worship-Branche. Es gibt Lobpreiser, die haben die Charts hochgeklettert. Bis auf den zweiten Platz, bis auf den ersten Platz in Australien. Darlene Cech, schon mal gehört? Shout to the Lord. Das ist ein Lied, was sie geschrieben hat. Es ging um die Welt. Lobpreis. Es ist sogar möglich, ein Hochschulstudium in Anbetung zu absolvieren. Sowas gibt es. Aber haben wir wirklich eine Ahnung, was Anbetung bedeutet? In meiner Schulzeit wurde mir vermittelt, dass wir Menschen vom Affen abstammen. Interessant ist, dass diese sehr intelligenten Tiere überhaupt keine Anzeichen zeigen von Anbetung, keine Tätigkeit haben der Religionsausübung. Oder habt ihr schon mal einen Affen gesehen oder von einem Affen gehört, der sich einen Steinaufen gebaut hat und darauf eine Banane geopfert hat? Ja, habe ich noch nicht gehört. Ja, noch nicht. Johannes hat es auch nicht gehört. Tiere tun das nicht. Sie beten nicht an. Sie haben keine Ausrichtung zu Gott. Menschen hingegen schon. Die ganze Menschheitsgeschichte ist voll von Religionen, wo irgendwer und irgendwas angebetet hat, zum Beispiel Götter der antiken Hochkulturen, die Sumerer, die Römer, die Griechen, die Ägypter hatten 1500 Götter. Die Objekte ihrer Anbetung reichten vom Mistkäfer, Krokodile, Löwen, Meeresungeheuer, der Göttin des Bieres, habe ich gelesen, eine gewaltige Vielfalt. Götter in Stammesreligionen, bei Naturvölkern, Götter der großen Weltreligionen, zum Beispiel allein im Hinduismus gibt es so viele Götter, so viele Gottheiten, Gottwesen, dass keiner mehr weiß, wie viele es sind. Warum ist Anbetung beim Menschen ein Thema und beim Tier nicht? Was ist der Grund? Gott hat den Menschen und nicht das Tier in sein Ebenbild geschaffen. Das ist der Grund. Und es gibt keinen Menschen, der nicht anbeten kann. Jeder Mensch ist eigentlich fähig dazu, Gott anzubeten. Aber durch die Sünde ist diese ganze Anbetung total verzerrt. Und das Ziel der Anbetung des Menschen ist dann nicht mehr Gott, sondern andere Dinge. Götzen, Nichtgötter, Materialismus. In den 40er, 50er Jahren gab es in Übersee einen Cargo-Kult. Das hieß, da war plötzlich so viel Wohlstand, dass man den Wohlstand angebetet hat. Anbetung. Es ist ein Sehnen nach der Begegnung meines Geistes mit dem Geist Gottes. Durch den Sündenfall ist der Mensch aus dieser Beziehung zu Gott gefallen und er ist getrennt worden. Das Sehnen und die Suche nach dem Unmittelbaren, nach dieser Gottesbeziehung, die sind beim Menschen geblieben. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, kein Mensch. Du kannst sagen, ja, Gott hat die Erde nicht in 7 Tagen geschaffen, sondern es ist alles entstanden. Aber was dir kein Mensch nehmen kann, ist die Suche nach der Sinnfrage, nach deinem Loch im Bauch. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Was ist der Sinn meines Lebens? Das bleibt. Und wir als Christen wissen, dafür hat Gott uns geschaffen. Damit kommst du wieder zum Ziel deines Lebens hinein. Wenn du anfängst, ihn in die Mitte deines Lebens zu tun, dann weißt du wieder, warum du lebst. Dann weißt du und verstehst endlich, wer du bist, was deine Identität ist. Und das alles hat komplett mit Anbetung zu tun. Weil es geht um ihn. Jeder Mensch trägt das Verlangen in sich, Gott zu begegnen. Jeder will anbeten, jeder sucht, aber viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Was passiert, wenn wir anfangen, Gott anzubeten? Das ist auch eine gute und wichtige Frage für das Reich Gottes. Denn immer, wenn wir als Christen anfangen, den König der Könige anzubeten, mobilisiert sich das Reich Gottes. Immer dann, wenn wir anfangen, Gott in seiner Dreieinigkeit, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, anzubeten, wirkt sich das auf alles aus, was damit zu tun hat. Auf uns selbst, auf unsere Umwelt und vor allem auch auf die unsichtbare Welt. Wenn wir anfangen, den Vater anzubeten, im Sohn und im Heiligen Geist, dann gibt es jemanden, der das nicht haben kann. Für den ist es unausstehlich. Warum? Weil es ihm nur um eins geht, um Anbetung. Dem Feind Gottes geht es nur um eins, dass wir aufhören, Gott anzubeten, als der er ist, nämlich allein der Schöpfer, allein der Erlöser, allein der Vollbringer, allein der, der die ganze Welt in der Hand hat. Und er will das nicht. Er will nicht, dass wir ihn anbeten. Und er tut alles daran, dass wir Gott nicht anbeten, weil er will für sich die Anbetung haben. Das ist irgendwie das ganze Thema. Das ganze Thema ist Anbetung. Und das ist eine geistliche Schlussfolgerung. Er kann nicht ertragen und er muss weichen, wenn wir anbeten. Immer wenn sein Volk anbetet, gibt es Sieg. Immer wenn sein Volk, wenn die Christen kommen und anbeten, wenn die Christen Gott in Einheit suchen, ihr eigenes Ding nach hinten stellen und sagen, es geht allein um Gott. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Nicht mehr meine Zipperlein, meine Beweglichkeiten, das, was mir nicht so gut gefällt. Wenn ich das alles in den Hintergrund tue und ihn anbete, gibt es Sieg. Der Anbeter erfreut sich am Herrn und Gott gewährt ihm die Wünsche seines Herzens. Psalm 37, da heißt es, habe Lust. Oh, Lust, das ist so ein starkes Wort. Ja, das ist oft für uns ganz bewusst gebraucht für spezielle Gemeinsamkeiten. Habe deine Lust an dem Herrn. Und was passiert dann? Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Viele sagen aber, wenn Gott mir zumindest die Wünsche meines Herzens, wenn er mir die erfüllen würde, wie sehr würde ich ihn anbeten? Das ist genau umgekehrt. Die göttliche Reihenfolge ist umgekehrt. Wenn wir ihn anbeten und uns an ihm und in ihm freuen, dann gewährt er uns die Wünsche unseres Herzens. Aber er ist der Mittelpunkt. Er ist Subjekt und nicht Objekt. Denn in seinen Augen haben anbetende Herzen Wünsche, die er erfüllen kann. Und das machen wir. Und wir beten dann, weil ihn das ehrt. Wir sind geschaffen, um ihn zu ehren. Das ist der Grund. Das ist der Grund unserer Gottesebenbildlichkeit, dass wir kommen und ihn anbeten. Was passiert, wenn wir anfangen, Gott anzubeten? Anbetung kommt immer vor dem Sieg, vor allen Dingen in der unsichtbaren Welt. Das gilt auch für uns ganz persönlich. Wie oft sagen wir, mir ist im Moment nicht danach. Schon mal gedacht, oh, heute Morgen, die freuen sich alle, anbeten. Dorothea Magdeburg, wir haben immer so ein kleines Meeting, bevor wir um 10 Uhr anfangen mit allen Beteiligten. Und dann haben wir kurz über dieses Thema gesprochen. Und da hat sie uns das nochmal gesagt. Anbetung ist eine Entscheidung. Anbetung ist kein, wie soll ich das sagen? Es ist nicht nur Musik. Ja? Wir lieben Musik. Musik ist was, ein Leben ohne Musik kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es ist so großartig. Aber Anbetung ist sowas von viel mehr. Und Anbetung ist nicht, dass ich sage, das hat mir gefallen. Ja? Dann bin ich so beim Blauen Bock. Kennt ihr das noch? Wer kennt noch den Blauen Bock? Ja, oh, fürchterlich. Das war moderne Christenverfolgung. Ja. Mein Vater hat das immer angeguckt. Wisst ihr noch, 3 Programme? Ja, und dann musste man sowas erleiden, erdulden. Ja. Und ja, aber das ist das nicht. Darf man schwanken mit sowas? Ich habe davon gehört, ja. Man darf das. Aber das ist nicht Lobpreis. Das ist eine erzeugte Stimmung. Ist eine erzeugte Stimmung schlecht? Nein, das ist schön. Das ist wie mit dem Fahrrad den Berg runterfahren. Das ist schöner als bergauf fahren. Ja, das macht Spaß. Das ist es. Aber das ist nicht das Ziel. Es ist meine Entscheidung. Ich möchte mit euch lesen, oder ich möchte es euch einfach sagen, ist zu viel. Lest es ihr zu Hause nach. 2. Chronik, Vers 20. Hier sehen wir, wie der König von Juda sein Volk in einen Kampf gegen die Ammoniter führt. Gott weist diesem König etwas zu. Er sagt ihm, er soll selbst in diesen Kampf, er soll Sänger vor ihm aufstellen. Und bevor die Armee kommt, die Panzer und was, die hatten noch keine Panzer, bevor die ganze Armee kommt, gehen die Lobpreiser vorweg und machen Musik. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Im 16., 17., 18. Jahrhundert, da hat man das auch erlebt, dass die Heere reingingen und die kamen alle mit ihren Querflöten und dieses Ganze. Das ist das. Ja, aber hier ist viel mehr. Bevor der Kampf beginnt, beginnt die Anbetung. Es geht um den Herrn. In dem Augenblick, in dem die Sänger mit Jubel und Lobgesang anfingen, die Herrschaft Gottes zu verkünden, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Ammoniter. Nachzulesen, 2. Chronik 20, Vers 21, 22. Stellen wir uns ein Heer vor, das vor einer Gruppe von Anbetern angeführt wird. Wie befremdend ist das doch unserem menschlichen Verstand, die Idee in einer solchen Weise zu versuchen, Krieg zu führen. Das passt nicht. Aber Gott sieht das anders. Die Bibel macht uns immer wieder deutlich, Epheser 6, Vers 10 folgende, 2. Korinther 10, Vers 4 folgende, unsere Waffen, die wir haben im Kampf gegen diese Welt, im Kampf gegen das Unsichtbare, sind nicht fleischlich, sind nicht substanziell, sondern unser Kampf ist geistlich. Lasst uns das nicht vergessen. Und Anbetung hat so viel was mit geistigem Kampf zu tun. Anbetung hat schon damit was zu tun, dass du anfängst und anzubeten, dass du dich dafür entscheidest. Das ist schon ein Kampf, dass du sagst, ich stehe auf. Ist doch egal, was dich für Lieder singen. Hier ist es gegeben, hier ist es geboten, den Herrn anzubeten. Und die machen sich Mühe. Und dann ehre ich den Herrn. Das muss mir gar nicht gefallen. Wenn ich Anbetung mache, wenn mir Leute sagen, ja, mein Musikstil wird hier nicht berücksichtigt. Hallo, wird mein Musikstil hier berücksichtigt? Ist das das Thema? Kennt ihr meinen Musikstil? Versteht ihr? Das ist völlig egal. Wir stehen im geistlichen Kampf. Wir haben eine Entscheidung getroffen und wir wollen das. Wir wollen den Herrn anbeten. Dafür sind wir da. Und wir haben begriffen, welche geistliche Dimension das hat. Das ist uns wichtig. Anbetung ist eine geistliche Haltung und ein geistlicher Akt, wo der Feind seine Macht verliert. Hier ist der Ort, wo der Feind keinen Zugang hat. Das ist Satans freie Zone. Ja, Kreis drum, Schrägstrich. Hier hast du nichts zu suchen. Hier kommst du nicht rein. Darum ist Anbetung so wichtig. Wir loben den Herrn und stellen uns unter seiner göttlichen Herrschaft. Dagegen hat der Feind nichts auszusetzen. Lobpreis und Anbetung ist keine Frage von Lifestyle, sondern auch eine Frage der geistlichen Kriegsführung. Mit Lifestyle hat das nichts zu tun. Null, never. Oder mit Worship-Stil. Wir dürfen einen Worship-Stil haben. Das ist alles keine Frage. Aber das ist noch kein Lobpreis. Wenn du anbetest, passiert was in der unsichtbaren Welt. Wenn wir unserem Feind gegenüberstehen, müssen wir uns an die Macht erinnern, die die Anbetung im Mund eines Anbeters darstellt. Die Person, die wirklich anbetet und sich in der Anbetung dem Herrn völlig hingibt, begibt sich in den Thronsaal Gottes und ist danach nicht mehr derselbe. Für mich das beste Beispiel ist, wie Mose die Gebote empfängt. Und er ist so lange da oben, er ist so lange auf dem Berg Gottes. Und er kommt wieder. Und man konnte seinen Strahlen sehen. Warum hat er gestrahlt? Weil er in der Gegenwart Gottes war. Weil er in der Gegenwart Gottes war. Und das war für Menschen wahrnehmbar. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, wenn du darin bist, dann passiert etwas mit dir, wenn du den Herrn anbetest. Wir werden verändert und beginnen, das Leben immer mehr aus der Perspektive Gottes wahrzunehmen. Sogar in Anbetung passiert körperliche Heilung, für die du vielleicht gar nicht gebetet hast. Heilung der Seele, des Inneren, und Befreiung finden statt. So lesen wir es in Matthäus 8, Vers 2 und 3. Da heißt es, und siehe, ein Aussätziger kam heran und er warf sich vor Jesus nieder. Ich werfe mich vor Jesus nieder. Das ist Anbetung. Das ist die Haltung, die ihm gebührt, dass wir uns auf den Boden werfen. Wäre das okay, wenn wir das hier in der Gemeinde machen? Vielleicht nicht alle im Gang, aber dann gucken wir komisch. Oder wenn jemand anfängt zu tanzen, wir singen das, aber wir tun das nicht, weil das so ungewohnt ist. Das ist so westlich. Wir mögen das, wenn andere das machen. Ja, wir mögen so das Italienische, ja, wir mögen das Verruchte, wo Leute so frei sind, das zu machen, aber wir selber nicht. Aber die Bibel ist da anders. Die Bibel sagt das, werf dich vor dem Herrn nieder. Er ist es wert. Er ist es wert. Wir stammen nicht vom Affen ab, das stimmt. Aber er ist es wert, dass wir uns zum Affen machen, für ihn. Weil er so großartig ist, weil ihm das gebührt. Merkt ihr, viel mehr als Lifestyle ist das. Und er warf sich vor dem Herrn nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Darin sehe ich eine Verbindung. Und in der Apostelgeschichte geht es gleich weiter. Bei Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas im Gefängnis und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben. Die Grundfeste des Gefängnisses wurden erschüttert und alle Türen und Fesseln lösten sich. Ihr lieben Leute, wie viele Türen und Fesseln lösen sich, an die du nicht rankommst, wo du nicht siehst und du merkst, der Herr ruft dich, suche mich, suche mein Angesicht, suche mich, hör auf, dich um deine Probleme zu kümmern, suche mich, suche nicht das Problem. Ich bin der Grund, warum du lebst. Ich bin so viel mehr als dein kleines Problemchen. Die waren zum Tode verurteilt. Die waren im Gefängnis und das war keine JVA, wie wir das kennen in Deutschland damals. So, und um 12 Uhr, um Mitternacht, ja, um Mitternacht ist die unsichtbare Welt sehr stark, fangen sie an, anzubeten, zu loben und dann passiert das. Heute übertragen wir das, aber hier sind Ketten gesprengt worden. Übrigens nicht nur von den beiden, sondern gleich von allen. Und wir sehen, was das für eine geistliche Auswirkung hat. Hier passiert etwas Übernatürliches. Wir wollen die Anbetung Gottes nicht unterschätzen. Immer wenn du im Geist Und wenn du in der Wahrheit anbetest, bist du massiv in Gottes Nähe und in seinem Einflussbereich. Außerdem kann dich niemand angreifen, wenn du im Thronsaal bist. Psalm 149, 4 bis 9 möchte ich gerne mit euch lesen. Denn der Herr hat an seinem Volk gefallen. Er krönt die Gebeugten mit Rettung. In Herrlichkeit sollen die Frommen frohlocken. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern, Hochgesänge auf Gott in ihrer Kehle, ein zweischneidiges Schwert in ihren Händen, um unter den Nationen Vergeltung zu üben, Strafgericht bei den Völkern, um ihre Könige mit Fesseln zu binden, ihre Fürsten mit eisernen Ketten, um Gericht über sie zu halten, wie geschrieben steht, Lichtglanz ist das all seinen Frommen. Halleluja, heißt es dort. Das ist die Herrlichkeit all derer, die den Herrn anbeten. Für die Bibel gehören diese Dinge zusammen. Wir erinnern uns daran, wenn wir das Buch Nehemia lesen, wo Nehemia die Mauern wieder aufbaut um Jerusalem. Und der Feind war so stark, dass sie ein Teil der Leute waren Anbeter und die anderen haben die Mauer gebaut. Hier sehen wir etwas von dem. Und ich möchte euch was sagen, liebe Geschwister, das ist unsere geistliche Wirklichkeit. Das ist das, was uns Christen ausmacht. Wir haben unsere Konzentration nicht nur auf dieses Tun und Machen. Wir haben unsere erste Konzentration auf unseren Gott, der Macht, dem wir gehören. Der Lobpreis soll auf unseren Lippen und in unserem Herzen sein. Gott ist gewaltig. Er gibt uns jede Strategie, die wir brauchen. Während du mit deinen eigenen Kräften verbissen kämpfst, vergisst du manchmal anzubeten und denkst, dafür hätte ich keine Zeit. Ich kenne mich so oft, wo ich denke, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Da habe ich keine Zeit für als Pastor, dass ich denke, ich muss jetzt das und das und das alles machen. Und hinterher denke ich, jetzt kann ich anbeten. Da denke ich, boah, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Falsche Prioritäten. Ja, wir zitieren da gern Martin Luther, der immer gesagt hat, wenn ich viel zu tun habe, dann bete ich eine Stunde. Und wenn ich noch viel mehr zu tun habe, dann bete ich zwei oder drei. Ja, das zitieren wir. Aber wo tun wir das? Wo sind wir in Anbetung? Wo suchen wir den Herrn? Wo suchen wir ihn? Ich muss jetzt kämpfen und ich muss mich um mich selbst kümmern. Aber das ist das Fleisch, das dem Herrn nicht als erstes die Ehre gibt und selber machen will. Aber Anbetung in einer so brenzlichen Situation ist eine ehrfurchtsvolle Begegnung mit dem Herrscher des Universums. Das ist es, dass Leute, bevor sie gekämpft haben, angebetet haben. Das heißt, ich vertraue dem Herrn viel mehr. Anbetung heißt für mich, Gott Recht geben. Das heißt, hier sind meine leeren Hände. Fülle du sie. Es ist die Kraft, die die Wirkung des feindlichen Giftes aufhebt. Die Kraft Gottes, die in der Anbetung freigesetzt wird, sie macht die Wirkung des Feindes unwirksam. Lasst uns ihn suchen. Aber ich bitte dich, Folgendes zu bedenken. Du gehst nicht als Bittsteller zu Gott, sondern du kommst als Anbeter. Was bedeutet, dass du nicht zu ihm gehst, weil er etwas für dich tun kann und er kann eine Menge für dich tun, sondern du gehst zu ihm als zu dem, der er ist. Wenn du lernst, wer Jesus ist, wirst du ihn mit größerer Intensität anbeten und du wirst für die unsichtbare Welt zur Gefahr. Wenn du merkst, dass die Dinge in deinem Leben schwierig werden, dann beginne den Herrn anzubeten. So ging es mir zu Pfingsten 2018. Ihr erinnert euch vielleicht, ich erinnere mich sehr gut, als ich diesen schlimmen Bandscheibenvorfall hatte. Auf dem Weg in Urlaub. Susanne ist dann zurückgefahren, hat mich dann 9 Tage all-inclusive ins Diakoneo gebracht. Klingt besser als Diak, ne? Es klingt so. Ja, mir ging es damals saumäßig dreckig. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich sie nicht mehr beschreiben konnte. Ich war psychisch völlig am Ende, aber in den Nächten, es war dunkel, ich hatte nur einen Schlafgenossen in dem Zimmer. Und wenn ich nicht schlafen konnte, lag ich im Bett und ich betete den Herrn voller Inbrunst an. Ich habe meine Hände gehoben, die Tränen liefen mir von der Wange und ich habe seine Schönheit gerühmt. Ich habe ihm gesagt, wer er für mich ist. Und ich möchte euch sagen, das waren unheimlich gute Zeiten für mich. So nah bei ihm zu sein. Waren die Schmerzen weg? Nein, die Schmerzen waren nicht weg. Und ich war vollgepumpt mit Schmerzmittel wie noch nie in meinem Leben und hatte dann Schiss, dass ich davon abhängig werde. Aber zum Glück ist das alles nicht passiert. Und dann bin ich in die Reha gekommen und habe dann Leute getroffen und die haben gesagt, ja, ich weiß genau, was du durchmachst. Ich bin schon seit einem halben Jahr krankgeschrieben, kann nicht zur Arbeit gehen und dies und das und das und jenes. Und ich war nach 4 Wochen so weit hergestellt, dass ich wieder arbeiten konnte. Das ist für mich, Gott ist am Wirken. Gott ist gut. Ja. Ich will den Herrn anbeten. Es ist so großartig, dass wir diesen Gott haben. Wir gehören ihm. Du gehörst dir nicht selber. Ist das nicht cool, dass du weißt, du gehörst einem Höheren, nicht irgendwie einem Sklaven, sondern einem, den du sogar anbeten kannst? Der Herr möchte uns lehren, dass nichts im Reich Gottes durch die Kraft unseres Arms geschieht. Nichts. Es geschieht nicht durch Herr oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Möchte dich heute Morgen ermutigen. Schau nicht länger auf die Menge deiner Probleme. Schau nicht länger auf die Menge deiner Probleme, die du selber gar nicht lösen kannst. Und beginne stattdessen, den Herrn anzubeten. Klingt das paradox? Ja, das tut es. Gib dich ihm hin. Liefere dich ihm aus und du wirst empfangen. Das ist ein Wagnis. Und das ist es, was Anbetung in uns bewirkt. Macht und Sieg Gottes in unserem Leben. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist, dass die Gegenwart Gottes besonders stark ist, wenn wir zusammenkommen, um ihn gemeinsam anzubeten. Darauf hat Jesus besondere Verheißungen gelegt. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt nur zu zweit oder zu dritt zusammen sein und ihn anbeten und ihn suchen. Er hat gesagt, das sollen viele tun. Aber er hat gesagt, wenn sie das nicht tun und ihr seid zu zweit oder zu dritt, da bin ich schon mitten unter ihnen. Das ist ein Bollwerk gegen den Feind, wenn eine Gemeinde aufsteht und den Herrn sucht, ihn anbetet und ihn sucht im Gebet. Glaubt ihr das? Und dann ist da die Geschichte aus Johannes 4 mit der Samariterin. Wir kennen die Geschichte, die Frau, die um mittags um 12 kommt, um Wasser zu holen. In Israel hat kein Mensch mittags um 12 Wasser geholt, weil das so heiß war. Und dann schleppt so 2 10-Liter Kanister Wasser oder Kanister, was immer die hatten, Hautschläuche und so über ein Joch vielleicht, keine Ahnung. Sie kam da. Jesus hat die Jungs zu McDonald's geschickt, was zu essen zu holen. Er ist da geblieben und dann kommt dieses Gespräch mit der Frau. Und worüber sprechen sie? Sie sprechen über Theologie und Anbetung. Und das ist interessant, Theologie und Anbetung. Und Jesus sagt ihr ein paar Dinge in ihrem Leben, die sie sehr stark verändern. Und er sagt, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Es ist egal, ob du den Herrn anrufst auf dem Berg Garizim und sagst, ja, da hat schon unser Vater Dingenskirchen gebetet. Das ist egal. Es ist egal, ob du nach Jerusalem gehst und denkst, du musst dahin und dann bist du dem Herrn besonders nahe. Nein, der Ort ist in dir. Das ist es. Wahre Anbetung. Beachte, was Jesus sagt. Er war noch nicht gekommen. Er sagt, es kommt die Zeit. Das bedeutet, Bis zu dieser Zeit, von Adam angefangen, konnte niemand den Vater im Geist anbeten. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wir haben die Leute im Alten Testament angebetet. Sie haben den Herrn angebetet mit dem Leib, mit Klatschen, mit Zimbeln, mit Musik, Aufheben ihrer Hände, durch das Erheben ihrer Stimme, mit oder in der Seele, mit dem Verstand, Emotionen, Gefühle. Wunderbar, sie waren voll dabei. Aber es gibt noch einen anderen Teil im Menschen, der Geist. Und hier heißt es, die werden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie konnten nicht im Geist anbeten, aber Jesus sagt, die Stunde kommt jetzt und wenn die wahren Anbeter, das ist wahre Anbetung im neuen Bund, Gott im Geist anbeten werden. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen nichts darüber wissen. Diese Stunde kam zu Pfingsten, aber Jesus sagte auch, die Stunde ist schon da. Das heißt, der Beginn davon war, weil Jesus bereits da war. Jesus bringt den Unterschied und Jesus bringt den Geist. Jesus war also da. Er betete den Vater im Geist und in der Wahrheit an. Der erste Mensch, der das jemals als erstes getan hat. Und vom Pfingsttag an öffnete er den Weg für andere, sodass der Heilige Geist in uns kommen kann und uns wirklich befähigt, den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Wenn du im Geist und in der Wahrheit anbetest, geht es null mehr um dich. Du kannst der schwächste Mensch auf dieser Erde sein, aber du bist bevollmächtigt. Du hast Vollmacht, im Geist zu beten. Und wenn du, ich kann das nicht verallgemeinern. Ich kann nur ein paar Dinge sagen. Wenn wir uns hier Mittwoch treffen, zum Gebetsabend, das ist so eine starke Gemeinschaft geworden, wo wir merken, wir beten nicht nur, oder wir machen nicht nur hier ein Programm, wir sind ganz tief in Anbetung drin. Ich kann mich erinnern, wir beten jetzt immer hier, wir haben uns sonst im Raum 4 getroffen, und ich kann mich erinnern, wir waren alle so versunken im Gebet, und wir sind, irgendwann habe ich die Augen aufgemacht, da war es dunkel. Um 8 Uhr war es noch hell, und wir waren so versunken im Gebet, auf Christus hingerichtet, und du merkst, hier passiert was mit uns, hier ist Kraft vorhanden, hier ist eine übernatürliche Freude da, etwas, was wir vorher nicht hatten. Und das sind für mich so Indikatoren. Ich habe noch nicht so viel Ahnung von Gebet. Ich will aber mehr Ahnung haben, wo ich merke, hier passiert jetzt was. Wir kommen dem Herrn in einer Art näher, was vorher nicht da gewesen ist. Ich lade euch dazu ein, solche Erfahrungen zu machen, euch hinzugeben, den Vater zu suchen. Es gibt ein alttestamentliches Bild, die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist eine gute eine Analogie dazu. Ich war als 8-9-Jähriger, ich war damals katholisch, katholischer Religionsunterricht, und dann durften wir in die Kirche da hinein, wo der Priester seine ganzen Sachen hat. Und da gibt es einen großen Schrank und da werden die Hostien aufbewahrt. Wisst ihr, wie das heißt? Das ist der Tabernakel. Der Tabernakel ist im Grunde genommen und im Tabernakel eben das Heiligste, was wir haben, aus der katholischen Theologie, die Hostie, wird dort aufbewahrt, in dem Ort des Allerheiligsten. Und das ist ein gutes Bild auch von der Stiftshütte her. Der Tabernakel hat 3 Teile, heißt eigentlich Wohnstätte. Der Mensch ist die Wohnstätte Gottes. Und diese Stiftshütte war ein Bild vom Menschen. Und die Stiftshütte hatte 3 Teile, genau wie aus Leib, Seele und Geist bestehen. Sie hatte einen Vorhof, der für alle sichtbar war, so wie der Leib. Und sie hatte 2 verborgene Teile unter dem Zelt, genannt, ich komme in das Heilige hinein und dann in das Allerheiligste, ähnlich unserer Seele und unserem Geist, die auch verborgen sind. Und darum sagt Jesus, es gibt noch mal einen anderen Level zu beten im Geist. Im alttestamentlichen Tabernakel gab es zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten einen dicken Vorhang, der darauf hindeutete, dass niemand in Gottes Gegenwart kommen konnte. Gott wohnte nicht im Vorhof, Gott wohnte nicht im Heiligen, sondern Gott wohnte im Allerheiligsten. Niemand konnte dorthin gehen. Als Jesus starb, lesen wir, zerriss der Vorhang im Tempel. Das heißt für mich auch, du dringst durch. Du dringst durch zu dem Wesen Gottes. Du dringst durch im Gebet zur Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Ort, der nur uns vorbehalten ist. Ist uns das klar? Das ist der Ort, das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Das ist der Ort, wo angebetet wird. Das ist der Thronsaal, jetzt schon hier. Das ist nicht bloß ein wunderbares Bild. Es ist etwas, was unser Leben verändern kann. Du kannst glauben, dass Gott für dich das Allerbeste begehrt. Glaubst du das? Denn ich weiß, was für Pläne, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Jeremia 29,11. Das ist der Ort, wo Heilung passiert. Das ist der Ort, wo wir am engsten an seinem Herzen dran sind. Das ist der Ort, wo Weisung passiert. Es ist sehr wichtig, dass wir alle erkennen, dass jede einzelne Sache, die Gott in seinem Wort geboten hat, zu unserem Besten ist. Die Pläne, die Gott für uns hat, dienen zu unserem Besten. Wir können niemals einen besseren Plan für unser Leben machen, als den Gott für uns gemacht hat. Und wenn er uns lehrt, ihn anzubeten, dann ist das das Beste, was wir haben können. Du wirst nie wieder in deinem Leben so viel Frieden empfinden, wie wenn du in dieser Anbetung, wenn du in diese Einheit mit Gott kommst. Was ist das Gegenteil? Das Christentum ist auch von dem Gegenteil, voll davon. Es gibt Prediger, es gibt Pastoren, es gibt Leiter, die diesen Geist des Teufels haben, um Menschen zu sich zu ziehen. Sie ziehen die Menschen zu sich, aber sie ziehen die Menschen nicht zu Christus. Sie ziehen Leute zu sich, statt sie auf Jesus zu verweisen. Die Ehre, die allein Gott gebührt, ja, für sich beanspruchen. Und das war der Ursprung der Sünde. Und dieser Ursprung der Sünde, ihr lieben Geschwister, der ist in uns allen drin. Das ist in uns drin. Und da, weil wir den Heiligen Geist haben, können wir dagegen angehen. Jeder natürliche Mensch will angebetet werden. Irgendwie. Du suchst Ruhm. Du suchst Ehre. Das habe ich gemacht. Dies habe ich gemacht. Das habe ich geleistet. Das konnte ich alles. Und das steckt auch noch in uns drin. Aber wir sagen nein im Namen Jesu. Weg hinter uns. Wir wollen mehr in das Heile Heiligste kommen. Wir sind da, um Gott anzubeten. Und das ist wieder das Verrückteste. Da ist unser Gewinn. Das ist das. Dafür sind wir geschaffen. Und da kommt das zusammen. Nämlich der Ursprung von Schöpfer und Schöpfung. Das geht ineinander. Das ist Shalom. Dieser Ursprung der Sünde, dass auch wir angebetet werden wollen, das kommt von Satan. Er hat zu Jesus gesagt, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles, wenn du mich anbetest. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Er setzt dagegen die Schrift, das Wort Gottes. Und diese Sünde kam durch unsere Eltern zu uns. Sie kam durch Adam zu uns. Und Jesus kam, um uns davon zu erretten, um uns zu Anbetern zu machen. Seht ihr, wie wichtig Anbetung ist? Das war der Punkt, an dem die Sünde ihren Ursprung nahm. Als Jesus kam, machte der Teufel einen letzten Versuch, Jesus dazu zu bringen, ihn anzubeten. Und ihr Lieben, glaubst du, wenn der Teufel versucht hat, Jesus dazu zu bringen, ihn anzubeten, dass er das nicht auch bei dir tut und es versuchen wird? Ich glaube, du musst wirklich eingebildet sein, zu glauben, dass er das nicht bei dir machen könnte. Das ist ein Punkt. Und ich möchte euch bitten als Gemeinde, Lasst uns den Herrn suchen. Lasst uns den Herrn suchen. Ich habe schon so oft überlegt, warum machen wir nicht zweimal im Jahr eine Fasten- und Gebetswoche, wo wir den Herrn suchen und dass wir sagen, stopp Gemeinde, wir lassen alles, wir fahren alles runter, auch ihr Hauskreisleute, kommt, lasst uns zusammenkommen als Gemeinde, jeden Abend, von Montag bis Sonntag und ihn suchen im Gebet und hören, was er tut. Und am Sonntagabend können wir dann ein Fastenbrechen machen mit, was weiß ich, jeder bringt was mit, Haferschleim und was man so isst, Äpfel, Haferschleim und Äpfel. Wäre das nicht was, dass wir ihn suchen, dass wir vor sein Angesicht treten als Gemeinde? Und Satan kommt nicht mit Hörnern und Klauen. Er kommt als Engel des Lichts. Wenn er versucht, dich dazu zu bringen, ihn anzubeten, wird er es nicht direkt, sondern er wird es auf indirekte Weise tun. Wenn er bloß deine Anbetung bekommt, ist das in Ordnung für ihn. Und er ist schon glücklich, wenn er schon nicht die Anbetung bekommt, dann ist er schon glücklich, wenn der Herr die Anbetung nicht bekommt. Das ist schon ein Teilsieg für ihn. Und wir sagen als Gemeinde, wir stehen innerlich auf und sagen, nein, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Wenn er es nicht auf indirekte Weise schafft, dass du vor ihm die Knie beugst, so ist das schon für ihn in Ordnung. Es ist nicht bloß eine Sache, dass man kommt und anderthalb Stunden oder eine Stunde lang Gott Lobpreis darbringt und dann sagt, ich habe Gott angebetet. Und dann sagt, ob es gut oder schlecht war. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn ich das tief im Geist betrachte, steht es uns gar nicht zu. Es steht uns gar nicht zu, zu sagen, das hat mir nicht gefallen. Das steht uns nicht zu. Das muss der Herr tun. Ich denke an Amos. Oh, Amos, hat schon mal jemand Amos gelesen? Auch keine Bildbändchenliteratur. Der Maulbeerfeigenritzer aus Tekoa, der nach Juda kommt und aufräumt, nicht gebildet, und den Gebildeten, den Klugen, tolle Wirtschaft gehabt, gerade in Israel. Die Großen haben sich die Köpfe eingeschlagen. Israel ist wirtschaftlich gesund geworden. Und dann passte es nicht mehr. Man hat mit zweierlei Maß gemessen. Und dem einen hat man viel gegeben, den anderen weniger. Die Ellen haben nicht mehr gepasst. Der Vater und der Sohn sind zur gleichen Dirne gegangen. Man hat den Menschen den Mantel weggenommen. Mantel war auch Zudecke, wisst ihr? So war das damals. Zudecke, Decke, Kleidung und Bettdecke. Bestimmt gut gerochen. Keine Ahnung, ja. Das hat man den Leuten weggenommen. Und die hatten zwei Mäntel. Und da sagt Jesus in dem Moment, und dann kam man Sonntag zum Worship-Gottesdienst. Und da hat Gott gesagt, es ekelt mich an, eure Lieder zu hören. Ich habe genug. Ich habe genug von euren frommen Festen. Weil Alltag und Sonntag nicht übereinstimmen. Da haut Gott rein und sagt, das will ich so nicht mehr. Und ich will auch nicht, dass sonntags Leute kommen und sagen, wie beim Standardtanzen nach dem Worship, 5 Points, 6 Points. Es gibt doch immer diese Sendung, wie heißt die noch, wo ein Let's Dance, heißt das Let's Dance? Genau, wo ein Promi mit einem Tänzer dann tanzt. Und guck mal, wie toll die tanzen. Und dann gibt es eine Jury. Wir haben ja keine Jury. Jesus ist die Jury. Und was sagt Jesus? Du Getreuer und guter Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist die Jury. Das ist das, was er hören will. Und das ist das, was ich hören will. Ich will das hören, dass er das zu mir sagt. Es ist Anbetung im Geist. Und nicht bloß mit Worten und mit unserem Verstand und unseren Gefühlen, sondern im Geist, wo ich Gott seinen rechtmäßigen Platz gebe. Das ist es. Wie bringt der Teufel es dazu, dass wir ihn anbeten, indem er Gott vom Zentrum unseres Lebens wegnimmt und etwas anderes zum Zentrum macht? Das ist der Punkt. Wir kennen seine Strategien und wir fallen immer wieder drauf rein. Aber wir wollen, und darauf kommt es mir an, wir wollen dagegenhalten, dass unser Leben während des ganzen Tages von der Tatsache bestimmt wird, dass wir ein Kind Gottes sind und dass wir nach göttlichen Prinzipien leben. Es bedeutet, ich werde nie etwas sagen, was ich nicht sagen würde, wenn Jesus direkt neben mir stünde. Ist das richtig? Damit fängt Anbetung an. Ich werde mit meiner Frau nie auf irgendeine Weise sprechen, auf die ich nicht reden würde, wenn Jesus nicht direkt hier stünde. Ich habe mir in Klammer geschrieben, ups, stimmt das? Oder zu deinem Ehemann. Oder zu irgendjemandem. Oder in der Schule, im Pausenhof. Drei stehen zusammen, der vierte läuft vorbei, alle kichern. Würde ich das machen, wenn Jesus dabei stehen würde? Ich würde im Büro nichts tun, was ich nicht tun würde, wenn Jesus direkt neben mir säße. Ich würde keinen Film anschauen, den ich nicht anschauen würde, wenn Jesus direkt neben mir säße. Das ist die Bedeutung davon, Christus im Zentrum unseres Lebens zu haben. Und er will, dass wir Christus nicht in unserem Leben haben. Ja, was passiert, wenn wir anfangen, im Geist Gott anzubeten? Dann passiert etwas. Dann verändert sich unser Leben. Dann werden wir in sein Wesen verwandelt. Und das ist die Sehnsucht, ich spreche das aus, das ist die Sehnsucht von uns allen, dass wir das erleben, dass wir in sein Wesen mehr und mehr verwandelt werden. Worship-Team kommt schon mal nach vorne. Wir wollen gleich beten. Ich möchte dich fragen, wenn der Herr zu dir heute Morgen in einem bestimmten Bereich gesprochen hat, dann ist es der Bereich, wo du dich vielleicht Gott ganz neu heute Morgen hingeben sollst. Es gibt nichts Schöneres als Hingabe. Und wir wünschen uns, dass das Objekt unserer Hingabe Christus wird. Wenn du merkst heute Morgen, das war für dich, dann bitte ich dich, dass du heute Morgen dich nicht ärgerst, dass du dich auch nicht über mich ärgerst, weil ich schon wieder so lange gepredigt habe, sondern dass du sagst, ich gebe mich dem Herrn hin, ich will mehr von dem Herrn, ich will ein wahrer Anbeter sein, ich will das lernen, ich will es lernen, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Wenn du merkst, dass der Herr dich heute Morgen angesprochen hat über deinen Lebensstil, über das, was der Heilige Geist zu dir selber gesagt hat, dann bitte ich dich, dass du heute Morgen darüber Buße tust. Buße heißt, die Schönheit der Umkehr von Gott zu empfangen, Wiederherstellung. Und du kannst sagen, Herr, es gab eine Zeit in meinem Leben, als ich dich zuerst kennenlernte, wo du für mich alles warst, aber ich bin von dir abgedriftet. Viele Dinge haben den Platz eingenommen, den du in meinem Leben haben sollst. Aber Herr, ich möchte, dass du an diesen Platz zurückkehrst. Ich möchte, dass du im Zentrum meines Lebens stehst. Ich möchte dich von ganzem Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft und mit meinem Verstand lieben. Und alles, was du möchtest, bin ich bereit, auf den Altar zu legen. Ich möchte das opfern. Und da ist bestimmt keine Banane drauf. Ich gebe dir mein Leben als lebendiges Opfer hin, weil das ist das, was richtig ist und gemäß, logisch. Jeder Teil von mir. Ich möchte ein Anbeter werden und es vielmehr sein im Namen Jesu. Und wenn wir jetzt eine Zeit haben der Anbetung, dann lasst uns gemeinsam, jeder für sich selber, still das beten. Ich möchte ein wahrer Anbeter sein. Ich möchte Sieg haben. Ich möchte rein in die unsichtbare Welt. Und ich möchte räubern. Ich möchte räubern in der unsichtbaren Welt. Und ich möchte den Herrn aufstellen in der unsichtbaren Welt. Ich möchte zeigen, wer Herrscher ist. Und ich möchte ein Anbeter werden. Ihr habt drei Songs. Vielleicht singen wir zwei Songs und dann haben wir eine Gebetsgemeinschaft, die genau davon geprägt ist, dass wir aufstehen und sagen, hier bin ich und dafür möchte ich Buße tun. Oder hier bin ich Und ich bitte dich, dass du mich an die oder an dieser Stelle mich erneuerst durch deinen Heiligen Geist. Ja, Jesus, danke. Danke, dass du hier bist, gegenwärtig. Und dass du in uns wohnst durch deinen Heiligen Geist.